Widerhall.
Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Eine Initiative, die sich dem sogenannten Brain Drain, also dem Abfluss von gut Ausgebildeten und Kreativen aus der Region, entgegenstellt, hat in Gmunden seine Pforten geöffnet. Wir berichten darüber. Und wir haben mit dem Genetiker Markus Hengstschläger über die immer größer werdenden Datenmengen, die auf uns einströmen, gesprochen. Was sie mit uns machen und was mit den persönlichen Daten passiert, die wir oft ungewollt weitergeben. Hallo und willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Kleinunternehmer, Freiberufler, Teleworker und Kreative sind letzten Donnerstag zum Eröffnungsfest der Initiative Coworking Space nach Gmunden eingeladen worden. Ausgangspunkt für den Verein für Regionalmanagement in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden waren Überlegungen unter dem Titel Innovationskraft für die Zukunft. Welche Anreize könnte man bieten, um Kreative und gut Ausgebildete in die Region zurückzulocken? Daraus ist die Idee entstanden, Coworking Space in Gmunden zu schaffen. Seit Jänner stehen in den Räumlichkeiten des Regionalmanagement günstige Arbeitsplätze in einem Gemeinschaftsbüro zur Verfügung, vorerst für eine einjährige Pilotphase. Erika Preisel hat mit den Coworkern Stefan Binder, Bernhard Eckel, Michael Hofer und mit Christian Söser, dem Leiter der Regionalmanagement-Geschäftsstelle Vöcklabruck Gmunden, gesprochen.
Coworking Space, was ist denn das überhaupt? Wozu dient es? Warum wird das für die Personen genutzt? Und das wollen wir in dieser ersten Phase miteinander erläutern. Vielleicht vorweg Coworking. Bevor ich erkläre, was es ist, möchte ich erzählen, wozu dient es. Es gibt dahinter eine Vision, eine regionale, wo man sagt, wir wollen den Heimkehrern hier einen Platz geben. Es gibt da sehr viele junge Leute, die während der Ausbildung in die Zentralräume pilgern, nach Salzburg, Wien, Graz. Da geht natürlich eigentlich sehr viel Know-how verloren. Der Fachspruch redet man von Brain Drain, das heißt, Leute hauen eigentlich im Zentralraum ab. Aber es gibt eigentlich viele, die zum Beispiel nach der Ausbildung sagen, ich möchte wieder zurück, weil es hat eine irrsinnige Lebensqualität da. Und dieses Zurückkommen wollen wir in einem Coworking Space erreichen, erleichtern. Und zudem dient der Coworking Space. Das da ist einfach einmal ein kleines Modell, wo wir jetzt in einer Jahresphase pilotieren und einmal schauen, wie kann sowas funktionieren, Erfahrungen sammeln. Weil man kann sich vorstellen, Coworking mehr oder weniger, ein Gemeinschaftsbüro der Zukunft, ist ja nicht alles immer einfach, dass man sowas aufsetzt. Da braucht es auch gewisse Spielregeln, die sich da entwickeln, dass man da gut zusammenarbeitet. Das ist kein leichtes, das haben wir auch in der Startphase schon gesehen, dass wir da gemerkt haben, ups, jetzt sind voll viele neue Leute, wir müssen sie da einstellen. Führt auch natürlich zum einen oder anderen Reibungskonflikt, aber wir lernen da sehr viel und für das ist die Pilotphase auch da. Das heißt, Coworking Space, ein Platz für Heimkehrer, das ist die Vision und die probieren wir da miteinander aus. Und im Jänner haben wir gestartet, jetzt im März sind schon vier Leute da, die das einfach auch nutzen und aus verschiedenen Gründen auch nutzen und aus verschiedenen Gründen, sage ich mir auch nach der Ausbildung, wo immer aus dem Zentralraum, wieder in die Region zurückkommen sind.
Coworking Space ist eine Arbeitsform, die sich eher in größeren Städten etabliert, mehr und mehr, nun auch in Gmunden. Was ist der Vorteil von Coworking Space Büros in der Region?
Es ist eine Arbeitsform der Zukunft. Zukunft deswegen, für einen Nutzer mit einer Pauschale kriege ich mir einerseits eine Infrastruktur und ein soziales Netzwerk. Das heißt, ich habe einen Arbeitsplatz, ich habe Internet, Reinigung, im Endeffekt die Nutzung von super Drucker, Scanner, alles einfach beieinander. Und habe ein Netzwerk einerseits ein kleines im Coworking Space und ein großes über diese Firmen und die wir herinnen sind. Speziell weil das Regionalmanagement, wir ermöglichen es, wir sind Hauptmieter jetzt und lassen die Nutzer herinnen sind und der Liederverein gemeinsam, wir betreuen ja auch Förderprojekte, das heißt, das ist hochinteressant für die Nutzer. Coworking Space gibt es wirklich normal nur in Großstädten, wie von New York, London, New Delhi, jetzt auch in Gmunden, weil wir gesagt haben, wir probieren das einfach im Kleinen. Ein Gemeinschaftsbüro im Kleinen, wo Teams beieinander sind,
Weil unsere Vision eben ist, dass wir die Heimkehrer, die im Zentralraum sind, einfach wieder zurückholen.
Ein Begriff fällt immer in Zusammenhang mit Coworking Space, das ist Boin, Toin. Was ist damit gemeint?
Junge, qualifizierte Leute, die hauen uns eigentlich in die Großstädte ab, weil sie sich dort vielfach einfach bessere Einkommens- und Lebenschancen auch sehen. Oder oft, wenn sie einfach eine Ausbildung machen, dass vor Ort gibt es keine Universität, jetzt gehen sie in die Großstadt. Und dann kommen sie nicht mehr zurück. Und da verlieren wir natürlich viel Potenzial in der Region. Das sind die besten Leute und dann sind sie weg aus der Region. Das ist der Brain Drain. Auf Deutsch, Gehirnabfluss hört sich recht komisch an. Und überlegen wir einfach auch, was kann man machen, damit die Leute zurückkommen. Und da haben sie ein paar Modelle bewährt. Einerseits das hotelloffene Technologielabor, wo man einfach ein Milieu hat, wie es oft nur in einer Großstadt ist. Und genauso diese Coworking Spaces, wo ich so einfache, flexible Möglichkeiten habe. Das gibt es halt in Großstädten am Land irgendwo nicht. Und das haben wir halt auch da jetzt einfach etabliert. Und man sieht es an den Zahlen jetzt. Wir haben nur im Jänner jetzt gestartet und haben schon 4 neue Leute, die das auch nutzen. Da gibt es einen Bedarf. Nur muss man halt ein Angebot auch wirklich schaffen und konzipieren, damit es leicht wird zum Zurückkommen. Das heißt, der Bedarf ist riesengroß. Bei uns, das ist ja nur ein Pilotstandort, wo wir jetzt mal sagen, wir probieren das ein Jahr aus. Die Grundidee ist eigentlich die Vision, dass man sagt, in einer Gemeinde ab 3000 Einwohner kann man eben so einen kleinen Coworking Space etablieren. Und jetzt in der Förderphase müssen wir eher schauen, dass wir da jetzt nicht zu groß werden. Wir wollen kein Technologiezentrum an sich werden. Im Gegenteil, wir überlegen ja dann im Rollout, dass wir mit den Technologiezentren zusammenarbeiten, die vielleicht diese kleinen Coworking Spaces, so Satelliten der Technologiezentren dann auch betreiben können.
6 Arbeitsräume werden hier im Haus zur Verfügung gestellt. 4 sind schon bezogen. Kann im Grunde genommen jede Art von Firma hier ein Büro beziehen? Oder wird da eine Selektion betrieben? Oder wird darauf geachtet, dass die einzelnen Büromieter sich auch vernetzen können oder harmonieren?
Auf das achten wir schon, ja, genau. Und es ist momentan eher so, dass wir sagen, es ist eine Förderung, eine Unterstützung für diese Leute. Das heißt, wir schauen auch wirklich und fragen auch, was der Hintergrund ist, warum sie zu uns kommen. Und nur wenn einer aus dem Zentralraum jetzt wirklich den Wunsch hat, dass er zurückkommt, dann kriegt er da auch die Möglichkeit. Und wenn er auch ins Team passt, wir machen das so, dass man wirklich sehr einfach auch trifft und sagt, wir schauen jetzt einmal, passen wir auch zusammen, sehen wir auch gewisse Synergien in dem Netzwerk. Und wenn das so ist und das für alle passt, dann gibt es auch die Möglichkeit, sage ich mir, dass man das da nutzt.
4 Coworker sind also bis jetzt schon eingezogen in der Linzer Straße. Bislang sind aber noch keine Frauen dabei, die wären aber durchaus willkommen.
Die 9 Coworker sind wirklich lauter Männer. Wir sind aber in Summe, sagen wir ungefähr 50-50, ist die Quote. Aber es ist ein interessanter Ansatz, mit dem wir sich eigentlich jetzt auseinandersetzen müssen. Warum sprechen wir eigentlich nur Männer an? Sind das diejenigen, die dann mit den Familien zurückkommen und versuchen, selbstständig zu werden? Oder haben wir einfach das Angebot noch nicht richtig gestaltet, dass auch Frauen zu uns kommen?
Welche Kosten fallen derzeit an, um ein Büro zu nutzen? Und was wird dafür zur Verfügung gestellt? Welche Räumlichkeiten, welche Infrastruktur?
Es gibt halt Arbeitsplätze, sprich einen Schreibtisch mit Infrastruktur ab 129 Euro, alles pauschal mit Reinigung. Netzwerkdruckernutzung. Je nachdem, ob man dann auch sagt, ich möchte pauschal einen Besprechungsraum dabei haben oder ich möchte es einfach dann nur auf stündlicher Basis für mich dann nutzen. Und im Endeffekt haben wir eine Arbeitsplatzpauschale. Das heißt, typischerweise sind in einem Büro dann 2 Arbeitsplätze drinnen. Das kann man sich auch miteinander teilen oder wenn ich ohnehin wie die Studio 1, naja 1 gemeinsame Arbeit habe, ich dann mehr oder weniger sogar ein eigenes Büro für mich.
Vorerst ist der Coworking Space auf eine einjährige Pilotphase ausgerichtet. Was passiert danach?
Dann evaluieren wir es einmal und schauen uns einmal an, wie hat das funktioniert. Auf was muss man aufpassen bei so einem Modell? Was braucht es einerseits räumlich von der Infrastruktur? Was sind da die Anforderungen? Auf was muss man, sage ich mal, auch dann sozial aufpassen, dass das harmoniert, damit es da auch alle gut geht? Das ist einfach eine gewisse Gefahr, die man in so einer Gemeinschaft da hat, wenn man sich Ressourcen teilt. Und wenn das alles gut ist, wir werden jetzt in dem Jahr auch schauen, wie man das dann ausrollen kann, dass wirklich man mehreren Standorten, ich sage jetzt einmal da in der Umgebung wie in Scharnstein, Da hat man schon so eine gewisse kritische Größe, wo ich glaube, dass das auch funktionieren könnte, dass man auch nur Leute zusammenbringt, dass man das auch betreiben kann. Aber das sollte dann in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden eigentlich auch ausgeholt werden. Das war unsere große Vision und ich gehe davon aus, dass wir in dem Jahr herausfinden, ob das einerseits realistisch ist, ob das vom Dorf her passt und dass wir herausfinden, wie man das auch machen muss, damit es dann langfristig erfolgreich ist.
Sie haben eines der Coworking Space Büros hier in Gmunden bezogen. Als Architekt arbeiten Sie ohnehin auch in Wien seit Anfang des Jahres und nun auch in Gmunden. Was sind so die bisherigen Erfahrungen oder vielleicht auch im Vergleich zum Wiener Büro? Was macht die Vorteile Ihres Arbeitsplatzes hier in Gmunden aus?
Also für mich ist es interessant, da die Kanzlei zu führen, weil ich mir ein zweites Standbein als Sachverständiger aufbauen will. Ich werde auch die Zertifizierung am Landesgericht Wels beantragen und ich habe natürlich geschaut, dass auch wenn die Architektendichte in Gmunden sehr hoch ist, so ist die Sachverständigendichte weniger hoch, insbesondere was das Fachgebiet Immobilienbewertung angeht. Und da erhoffe ich mir natürlich schon einen Standortvorteil hier in Gmunden im Regionalmanagement. Also ich habe nach Gmunden einige Kontakte zu Leuten, die auch aus der Gegend kommen ursprünglich, aber auch einen ähnlichen Lebensweg gehabt haben mit einer Ausbildung in Wien, die dann schon den Schritt zurück gemacht haben und da Fuß gefasst haben. Und so bin ich halt dann über die Frau Magister Muss hierher gekommen und habe Gott sei Dank als einer der ersten erfahren, dass es hier Büros anzumieten gibt. Und dieser Vorteil mit dem Netzwerk rund um das Regionalmanagement und den Leaderverein Traunkreis, der war natürlich sehr interessant für mich als junger Architekt. Und so bin ich hier gelandet.
Grundsätzlich, der Inhalt unseres Unternehmens ist eine Werbeagentur, Studio 191, mit Fokus eben auf Webbereich, Online-Bereich. Und wir bieten eigentlich vom Leistungsspektrum her von Webentwicklungen, sprich Webdesign plus die komplette Entwicklung von Webseiten und Online-Shops, auch den Printbereich an, sprich Corporate Identity-Entwicklungen, Logo-Entwicklungen, Geschäftspapiere, Drucksorten verschiedenster Art und Weise und natürlich auch, gerade im Web sehr wichtig, mobile Applikationen, natürlich auch Suchmaschinenoptimierungen und Social-Media-Anwendungen. Nachteil in Gmunden zu sitzen ist es auf keinen Fall. Eben gerade in unserem Bereich oder auch im Online-Bereich, man kann überall sitzen. Das ist heutzutage durch Internet und Co. ist es eigentlich schon in jeder Branche nahezu möglich, dass man nicht regional verankert sein muss. Was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist natürlich die Mitbewerberdichte im Vergleich zu Großstädten jetzt wie Wien, Linz, Salzburg. Das ist für uns auf jeden Fall ein Vorteil und wir haben es auch in den letzten Jahren in der Vergangenheit gesehen, dass wir doch einen großen Kundenstock eigentlich auch regional im Gmundner Bereich haben oder eben Oberösterreich, Salzburger Raum, Salzkammergutraum und das wollen wir eigentlich auch in Zukunft ausnutzen. Also grundsätzlich Hauptbeweggrund für die Rückkehr nach Gmunden war eigentlich privater Natur, also familiärer Natur. Natürlich haben wir jetzt gerade jetzt im Standort Gmunden auch den Vorteil, dass das auch beruflich ein sehr guter Standort ist, sehr zentral gelegen, also ähnlich gelegen eigentlich wie Salzburg auf halbem Weg München, Wien, Linz ist nicht weit entfernt, Salzburg ist nicht weit entfernt und da auch in der Vergangenheit eigentlich ein großer Kundenkreis von uns beiden jetzt im Salzburger und oberösterreichischen Raum gelegen ist, haben wir eigentlich jetzt entschieden, dass wir eben gerade das Zentrum Gmunden jetzt dann für unsere zukünftige berufliche Laufbahn eigentlich nutzen wollen. Ja, ein weiterer Vorteil vom Coworking Space in Gmunden natürlich für Neuanfänger oder Rückkehrer jetzt nach Gmunden ist natürlich zum einen die Infrastruktur zu relativ günstigen Preis. Also gerade in der Startphase von Unternehmen ist eh eigentlich die Kostenstruktur oder eben das, was man investiert ins Unternehmen, sehr wichtig. Und da bietet eigentlich Coworking Space Preis-Leistungs-Verhältnis ist das sehr hoch und sehr gut, gerade auch mit Infrastruktur jetzt, was betrifft den Besprechungsraum, Internet, Anbindungen, netzwerktechnisch natürlich auch, ist da eigentlich Coworking Space eine optimale Lösung für uns.
Also unsere Profession ist, wir sind ein Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Das heißt, wir beschäftigen uns mit alles, was mit wasserrechtlicher Bewilligung von Behördenseite zu tun hat und stellen da unsere Dienstleistungen für die Planung zur Verfügung. Und die Absicht ist, unseren Bekanntheitskreis zu erweitern, soll eine neue Plattform sein. Unser Hauptsitz ist in Gebolskirchen, das ist Hag am Hausruck in der Nähe, und wir wollen uns breiter aufstellen. Und das ist der Hauptbeweggrund. Neben einem zweiten Faktor, da ich in der Nähe privat zu Hause bin, um für mich persönlich die Fahrtzeiten zu minimieren.
Spielt bei einem Unternehmen, das in der Wasserwirtschaft tätig ist, der Standort eine Rolle? Oder welche Rolle spielt jetzt Gmunden für Sie?
Naja, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so wesentlich, wo man physisch sitzt. Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits für die manuelle Arbeit ist es nicht wesentlich, wo man physisch sitzt. Für die Akquisitionstätigkeit sehr wohl. Also der persönliche Zugang, das Mensch-zu-Mensch-Sein, ist sehr wohl wesentlich, dass man kurze Wege hat und leicht verfügbar ist. Und das ist halt unser Ausgangspunkt, wieso wir auch von hier unsere Fäden ausspinnen wollen.
Und wem bieten Sie hier vor Ort Ihre Dienste an?
Ja, primär sind es also die Kommunen, Gemeinden im Endeffekt, aber auch für, als Beispiel jetzt für Grundwasserwärmepumpen zum Beispiel, für Privatpersonen. Und wesentlich noch für die öffentliche Hand, der Gewässerbezirk in Gmunden, für Hochwasserschutzangelegenheiten. Das ist auch ein Ansprechpartner von uns.
Was hat Sie ausgerechnet hierher zum Regionalmanagement gezogen? Also welchen Anspruch stellen Sie jetzt an Ihre Büroräumlichkeiten?
Das ist schwierig. Die Ansprüche, die wir stellen, ist im Endeffekt digitales Netzwerk, leichte Erreichbarkeit und für mich persönlich ein leichter Zugang, das heißt kurze Wege. Das war der wesentliche Punkt. Die wirtschaftlichen Überlegungen spielen natürlich auch eine Rolle, das heißt, es ist sehr günstig, diese Art des Bürobetreibens und ja, auch der persönliche Austausch, der möglich ist. Alleine in einem Büro zu sitzen, ist eher langweilig. Und so kann man sich zum Mittag bei einer Pause leicht austauschen. Man ist immer kreativ und produktiv, wenn man sich wohlfühlt in einer Umgebung. Und das ist da der Fall.
Seit 2 Monaten sind Sie nun schon hier in der Linzer Straße. Wie läuft es bis jetzt? Wie sind die ersten Erfahrungen?
Positiv. Ich habe schon Besprechungen hier vor Ort gehabt, die sich aus einfach der geografischen Lage von Gmunden ergeben haben. Also wir haben erste Kundenkontakte schon vor Ort knüpfen können. Für mich persönlich hat sich die Fahrzeiten deutlich verkürzt. Also für mich persönlich hat es einen deutlichen Gewinn. Man merkt jetzt, dass die Firma ihre Spuren in der Gegend hinterlässt. Das heißt, es kommen Anfragen aus der Gegend, mit denen wir vorher wahrscheinlich nicht kontaktiert worden wären. Also das Gesamtresümee des Standortwechsels ist äußerst positiv. Hier am Standort ist es relativ einfach und risikolos, nachdem die wirtschaftliche Belastung überschaubar ist, den Schritt in die Selbstständigkeit zu tätigen.
Ein Beitrag von Erika Preisel über den Coworking Space Gmunden. Infos im Netz gibt es auf der Seite des Regionalmanagement www.rmooe.at. Wir bleiben in Gmunden, dort haben sich vor kurzem Experten und Politiker bei einem Symposium der Academia Superior getroffen. Der Titel Big Data, Thema war die exponentiell steigende Datenflut. Was machen die immer größeren Datenmengen, die täglich auf uns einströmen, mit uns und welche Daten hinterlassen wir ständig auch ungewollt im Netz? Die Verfügbarkeit von Big Data ist längst ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und auch ein Politikum geworden. Welche Möglichkeiten haben wir also, uns davor zu schützen und mit der Realität der immer bestimmender werdenden großen Daten sinnvoll umzugehen? Ich habe mich in Gmunden mit dem wissenschaftlichen Leiter der Academia Superior, dem Genetiker, Universitätsprofessor Markus Hengstschläger, getroffen. Meine erste Frage war, ob es Untersuchungen dazu gibt, in welchem Ausmaß sich die Daten in den vergangenen Jahren vermehrt haben.
Also wir haben so ein bisschen Annäherungen. 1901, 900 hat man gesagt, das dauert vielleicht ungefähr 100 Jahre, bis alle Daten auf dieser Welt sich verdoppeln, alle Informationen. Damals ist die Zukunft relativ langsam auf die Menschen zugekommen. Zur Jahrtausendwende, 2000 hat man gesagt, also Das dauert wahrscheinlich maximal noch ein Jahr. Jedes Jahr sind doppelt so viele Daten da wie vorher. Wenn man das, was wir heute jetzt diskutiert haben, glauben kann, dann dauert es wahrscheinlich nur mehr noch ein paar Tage. Und es ist so viel, doppelt so viel Information und Datenvolumen da, als ein paar Tage davor noch da war. Also so schnell ändert sich das exponentiell. Das heißt, es wird auch noch schneller werden.
An was liegt das?
Naja, es gibt einerseits natürlich Technologien, die das ermöglichen, nicht? Das ist natürlich das Internet, sind natürlich die Social Networks, das ist natürlich Twitter, das ist Facebook. Aber es gibt natürlich auch in Wirtschaft und Wissenschaft, wie soll ich sagen, Analysemethoden, die es nicht gegeben hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem Bereich. Wir haben 15 Jahre, 16 Jahre, das erste Mal, wie das Genom eines Menschen durchsequenziert worden ist, die ganze DNA, 15, 16 Jahre auf der Welt überall ist sequenziert worden, dann hat man es einmal von einem Menschen gehabt. Das hat Milliarden gekostet und wurde dann präsentiert. Human Genome Project hat das geheißen. Mittlerweile sind die Daten und die Auswertemethoden so, dass wir über Nacht für vielleicht $1,000, $2,000 das gesamte Genom eines Menschen sequenzieren können. Und das passiert. Der englische Premier hat erst vor 2 Monaten gesagt, er will jetzt mal 100.000 Engländer durchsequenzieren. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für eine Datenmenge ist. Diese ganzen Adenin-Thymin, Guanin, Cytosin von 22.500 Genen, Milliarden davon durchsequenziert, gleich von einmal 100.000 Menschen.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, es wird auf diesem Symposium kontroversiell diskutiert. Das liegt an den unterschiedlichen Interessenslagen. Welche Meinungen sind denn da aufeinander gestoßen?
Naja, Big Data hat natürlich einmal prinzipiell den Vorteil, dass wir heute Zugriff haben auf Informationen, die es uns ermöglichen, ein ganz breites Feld an Fragen, an Interaktionen abzurufen. Wenn wir heute, das wissen wir, in Google gehen oder in andere Systeme, dann können wir Fragen stellen und kriegen aus einem unglaublichen Pool von Antworten welche heraus. Das ist natürlich klar, dass das Befindlichkeiten schürt. Dass da natürlich jetzt Leute gibt, die sagen, du, das kann man doch eigentlich verwenden. Einerseits einmal kann man verwenden Big Data, die jemand, ich sage jetzt einmal, kreiert, ohne es zu wissen. Wenn wir unsere Credit Card verwenden, wenn wir unsere E-Card wo abgeben, wenn wir irgendwo reisen und an einer Filmkamera vorbeigehen oder irgendwo bei einer Parkgarage hineinfahren, das kann ja alles gescannt, alles sozusagen aufgenommen werden. Oder wenn man eben im Internet, was ja anklickt und sich für das oder das interessiert. Wen interessiert das? Nun, es interessiert zum Beispiel Leute, die uns was verkaufen wollen. Die sagen, ich will ja den Richtigen ansprechen mit meinem Produkt und ich kann doch diese Big Data auswerten und dem das dann einfach auch schicken. Wen könnte es, und jetzt gleich mal der Punkt, wenn man einen Konto, wen könnte es noch interessieren? Natürlich könnte es auch Leute interessieren, die uns versichern wollen oder versichern müssen und die dann sagen, du, aber bei der Lebensweise oder wie der lebt, da gehen wir mit der Prämie rauf. Oder auch bei dem, was der an Nahrung zu mitnimmt, der ist ja nicht ganz gesund. Da muss man ja auch mit der Prämie raufgehen. Ohne, dass wir jemals danach gefragt worden sind und ohne, dass wir jemals auch zugestimmt hätten, dass die Leute diese Daten vielleicht verwenden. Über das hinaus ist das ja auch ein Geschäft. Wenn man jetzt etwas weiß über eine Kundschaft, ob das jetzt anonym ist oder nicht, das kann man natürlich weiterverkaufen, weil dann kommt irgendjemand auf den Markt und sagt, ich habe da das und das Produkt, du bist doch schon lange am Markt, sag mal, wer ist denn da bei dir so dabei, kannst du mir da nicht ein paar Links, ein paar User geben, die da sozusagen, für die das vielleicht interessant wäre. Alles hat Vor- und alles hat Nachteile. Ich bin einmal der Meinung, und das war auch ein Schluss des Symposiums, Big Data machen nur dann Sinn, wenn wir gute Methoden haben, sie selektiv zu verwenden, nämlich auch wir im Alltag. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir tausende und abertausende Daten im Internet haben und wenn wir dann auf einen Knopf drücken und die kommen einfach alle. Sondern was wir machen müssen, ist, wir brauchen Systeme, wo wir sagen, du, wie kriege ich denn das jetzt wieder runter, zusammengeschnürt auf das, was mich interessiert. Und da braucht man natürlich dann die entsprechenden Programme und auch die entsprechende Beratung. Über das hinaus braucht man Datenschutz, wir brauchen Regeln, wie man mit dem umgeht. Und es muss uns klar sein, dass der Bürger, die Bürgerin auch wissen muss, was da passiert. Das kann ja nicht sein, dass man da dann irgendwann über 5 Ecken erfahrt, dass das alles analysiert worden ist und alles schon lange über einen bekannt ist. Dass das sehr, sehr schwierig ist, gerade in dem Thema, hat auch kontroverse Diskussionen ausgelöst, weil natürlich die Leute gesagt haben, du weißt überhaupt noch gar nicht, was die Fragen sind, die du regulieren willst, brauchst aber halt schon Regulierung. Denn der, der das anwendet, der hat ja die Frage noch gar nicht parat, der stellt die erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weil da fällt ihm irgendwas ein, was er nachschauen will und das weißt du jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist zum Beispiel in der Medizin in meinem Bereich durchaus auch ein Thema. Wir können jetzt halt das Genom eines Menschen durchsequenzieren. Vielleicht hat er die Frage, er hat in der Familie die oder die Erkrankung. Dann schaut man das nach, ob er da eine genetische Neigung dazu hat oder nicht. Und damit wäre der Fall erledigt. Nur die Daten hat man jetzt natürlich. Und jetzt kann man natürlich im Jahr drauf, ob man das jetzt nun anonymisiert im wissenschaftlichen Bereich macht, wie auch immer, nachschauen, Andere Frage oder noch eine Frage. Die Daten sind ja da, die Daten verschwinden ja nicht mehr. Und es ist nämlich eben die Frage, muss man nicht auch dafür sorgen, dass die Big Data, die auf der einen Seite kreiert werden, auf der anderen Seite auch wieder verschwinden, sodass man eine gewisse Anonymität auf dieser Welt bewahren kann. Das Wort Anonymität gefällt mir dafür weniger, sondern Privatsphäre, muss man eigentlich sagen.
Also wir werden nicht nur zum gläsernen Menschen, wir werden auch zum vorausberechenbaren gläsernen Menschen.
Genau so ist es. Also es funktioniert wie folgt, ein Beispiel, das Rudi Klausnitzer in seinem ganz aktuellen Buch auch genau im Detail beschreibt, das haben wir hier diskutiert. Er sagt, es geht so, plötzlich kriegt man zu Hause Anzeigen vom Supermarkt über Babynahrung. Und dann ist irgendein Mann hineingefahren und hat gesagt, sag mal, wir haben kein Baby, warum kriegen wir Werbung für Babynahrung? Aufgrund der eigenwillig gewordenen Einkaufsgewohnheiten seiner Frau hat der Supermarkt geschlossen, die muss schwanger sein, sonst würde die sowas nicht kaufen und essen und schickt daraufhin schon einmal als Werbung, bevor die noch selber gewusst haben, schicken die schon einmal Babynahrungswerbung, weil das wird schon kommen und damit sie sich jetzt schon mal damit beschäftigen. Also ist ja unglaublich eigentlich, welche Schlüsse man über das Leben eines Menschen ziehen kann. Der eine sagt, das ist nicht schlecht, nicht? Ich meine, das ist ja gut und bin informiert und bin am Ball. Aber der andere sagt, das kann doch nicht sein, dass aufgrund der Analyse von Big Data Daten zusammengeführt werden und Schlüsse gezogen werden, die ich, der ich ja die Daten gar nicht zusammenführen kann, weder die Maschine habe, noch das Know-how, noch irgendwas, nur gar nicht weiß und anders über mich wissen.
Und es könnten ja auch theoretisch falsche Schlüsse auch gezogen werden.
Natürlich können auch falsche Schlüsse gezogen werden. Es können auch vor allem Schlüsse gezogen werden, die uns in Kasten schieben, dass man dann auf einmal, der ist so einer. Und auch hier gibt es ein Beispiel, nicht? Ich meine, da interessiert man sich plötzlich einen Monat lang für irgendein Produkt bei eBay, das ist heute auch diskutiert worden. Und eBay stellt fest, gut, da gibt es jemanden, der interessiert sich offensichtlich für dieses Produkt. Realität war und hat dann angefangen, dieser Person immer und immer wieder Angebote für solche Produkte zu schicken. Und stellt dann plötzlich fest, aber der kauft nie sowas. Warum hat sich der interessiert? Und es ist zum Beispiel gewesen, weil die Großmutter sich zu Weihnachten sowas wünscht, eBay nicht benutzen kann, hat der Enkel angefangen, einmal Wissenschaft zu betreiben, im Sinne nachzuschauen, was gibt's denn da überhaupt? Aber jetzt ist er bombardiert natürlich. Mit Angeboten, die ihn eigentlich nicht interessieren, nicht mehr interessieren oder gar nie persönlich interessiert haben. Das heißt, haben wir noch die Wahl? Das ist die Frage. Haben wir noch die Wahl oder läuft das schon? Und was man sich immer dann wünscht, nicht? Man sagt immer, es ist sicher so, dass es gerade in der Medizin unglaublich viele Vorteile gibt, wenn man heute Daten generieren kann und schnell Fragen stellen kann. Ein Beispiel wäre also in der Onkologie, da gibt es also Patienten, die von einem Medikament so gut wie nicht profitieren, aber vom anderen schon. Und das kann man durch eine Analyse, sei es jetzt genetisch, aber auch biochemischen, großen Big-Data-Analysen relativ schnell feststellen. Natürlich kann man auch sagen, fangen wir mit einem Medikament an und wenn das nicht geholfen hat, nehmen wir das zweite, nur da kann es schon zu spät sein. Also es kann Big-Data lebensrettend sein, aber demgegenüber steht natürlich die Frage, welche Regeln wollen wir alle haben, dass es uns nicht sozusagen eine vollkommen neue, gläserne Menschsituation vermittelt, die wir auch dann nie wieder rückgängig machen können, weil die Spuren, die man da hinterlässt, die hat man hinterlassen. Wie das geht, dass man die wieder auslöscht, das ist ja nicht so, wie wenn man im Schnee dann ein bisschen drüber fährt und die Fußstapfen sind weg, die sind nicht mehr weg.
Ein anderer Aspekt neben dem des Datenschutzes ist die große Menge an Daten, die täglich auf uns einprasseln sozusagen. Gibt es hier Untersuchungen, was das mit uns Menschen macht?
Einer unserer drei Experten, die wir heuer eingeladen haben, ist Karl Honoré und der beschäftigt sich mit dem Thema der, ich sage jetzt mal grob gesagt, Verlangsamung. Was er in Wirklichkeit meint, ist aber, dass der Mensch bei allem, was er tut, um Qualität zu erreichen, die richtige Zeit dafür finden soll. Er hat es beschrieben, ich finde es sehr plakativ, indem er gesagt hat, ein Musikstück hat ein Tempo. Wenn man es zu schnell spielt, ist schlecht, hört sich nicht gut an. Und wenn man es zu langsam spielt, hört es sich auch nicht richtig an. Also man muss es im richtigen Tempo. Und was er anspricht, ist, dass gerade diese Daten, alles, was auf uns einprasselt, uns natürlich die ganze Zeit, ich sage einmal, vorher dahin treibt. Wenn man sagt, muss reagieren, mehr reagieren. Denkt man nur an unser Smartphone, unser iPad, unsere Computer, es klingelt wo, es piepst wo und jeder sagt, da muss ich wieder und da muss ich wieder. Die Frage, die man also da diskutieren muss, ist einerseits, verliert man Qualität, nämlich jetzt Qualität beim Handeln, bei der Arbeit, aber auch Lebensqualität, weil das ist ja auch lebensqualitätseinschränkend, wenn ich sozusagen getrieben bin von solchen Daten. Aber das Zweite, was sicherlich aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist, die Menschen sind offensichtlich oft nicht mehr in der Lage, die richtige Zeit zu finden, weil es ja viele Menschen gibt, die jahrelang das Gefühl haben, es läuft gut und dann plötzlich Burnout, krank und dann plötzlich im Nachhinein sagen, retrospektiv betrachtet, das war eigentlich alles, ich war überall unter Druck, jeder wollte was, immer hat es wo geläutet, immer habe ich irgendwo und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Können wir mit dem überhaupt nur umgehen? Wir können jetzt mal überhaupt die Frage stellen, das sind ja alles Daten, die der Mensch nie verarbeiten könnte. Das kann er ja nicht. Big Data ist ja etwas, was der Mensch nicht machen kann. Der Mensch kann ja nur, wir können uns ein bisschen was merken und dann schreiben wir uns den Rest noch auf, aber damit hat sich's. Der Computer kann das, Internet kann das, andere Systeme können das, Maschinen können das. Und es ist natürlich die Frage, wie beeinflusst das unsere Lebensweise? Übrigens auch da glaube ich, wenn wir jetzt sagen, da schauen wir uns in die Zukunft, was passiert, das läuft ja alles schon. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, da müssen wir uns jetzt für morgen Gedanken machen, sondern das brennt ja, der Hut brennt, weil wir eigentlich das ja den ganzen Tag erleben. Wir erleben ja, dass die jungen Menschen sich sozusagen sehr, sehr, ich sage jetzt mal, ausliefern, diesem Druck, der durch diese ganzen Daten, die es da gibt, entsteht. Und da entstehen natürlich Moden, da entstehen Befindlichkeiten, da entstehen dann auch Vergleiche, Konkurrenz, das hast du noch nicht, wieso machst du das nicht, das musst du doch schon lange wissen. Der Informationsstand ist ja dann auch ein Verkaufsgut, nicht? Wenn man also nicht, der ist ja nicht up to date, der weiß ja noch gar nicht, dass da und da das passiert ist. Und das kann alles zum Vorteil gereichen, man soll das auf gar keinen Fall schlecht reden, aber es kann natürlich, und es gibt ja auch immer mehr Fälle dafür, für den Menschen als Individuum zum Nachteil gereichen. Und das muss man auch diskutieren. Das ist übrigens auch ein ganz klassisch medizinischer Aspekt. Die Frage, ob der Mensch mit dem Umgang für all diese Daten, ob er eigentlich dafür geschaffen ist, ob man nicht sozusagen ein bisschen wieder entschleunigen sollte und das Ganze wieder ein bisschen runterholen auf das, was zutraubar ist.
Gibt es dafür bereits schon Strategien, die man anwenden könnte?
Also es war halt so, dass man genau auf diese Frage hin, nämlich wie macht man das im Alltag, dass man sich immer, da gab es natürlich diese Frage, dass das Problem natürlich subjektiv ist. Es gibt Menschen, die sehr gerne in einem Bereich sehr viele Daten sofort haben wollen und Zugriff haben wollen auf der ganzen Welt über ihr iPad zu irgendwelchen Informationen. Nehmen Sie nur die Börsekurse, wenn man jetzt Manager ist und man muss das wissen, es geht halt nicht anders, er muss halt die Börsekurse überall abrufen können. Das Problem, dass man aber, und das ist ja was Positives, noch einmal, das ist ja, kann man ja verwenden und das soll ja auch so sein. Das Problem, das man aber hat, ist natürlich sicherlich das, dass man eigentlich eine Strategie, und zwar jeder von uns, entwickeln müsste, Internet, Mobile Phone, die ganze Smartphone-Geschichte, iPads, Computer so zu verwenden, dass man für, ich sage mal, strukturierte Fragen, die man stellt, vielleicht schneller eine Antwort bekommt als früher, aber die dabei ersparte Zeit nicht wieder dort hineinsteckt, sondern dann für das Glas Wein und das Gespräch mit den Freunden oder für ein gutes Musikkonzert oder für ein gutes Buch oder eben für andere Dinge verwenden kann, weil die Zeitersparnis ist ja heute so, dass die Leute sagen, jetzt habe ich mir Zeit erspart, aber in der Zeit, in der sie sich sozusagen diese gewonnen haben, machen sie wieder dasselbe. Karl Honoré hat das Beispiel genannt, die Leute fahren nach Hause, haben ihr Smartphone, checken ihre E-Mails, ja, machen ihre ganzen Accounts, klären alles ab, denken sie, das kann ich jetzt, weil ich, wenn ich im Bus stehe, kann ich das nutzen und jetzt wäre es doch eigentlich super, weil jetzt wäre man zu Hause und müsste das nicht mehr tun, aber die meisten machen ja dann zu Hause wieder weiter und machen dann den Computer auf und machen irgendwas anderes. Er sagt, wenn wir dadurch Zeit gewinnen würden, um in der anderen Zeit Lebensqualität zu steigern, indem wir uns entschleunigen, dann wäre das ja spitze. Aber das ist eben genau das, was wir wahrscheinlich nicht tun.
Die großen Datenmengen sind nicht nur ein datenschützerisches und auch ein gesundheitliches Problem, sie sind auch ein politisches Problem. Sehen Sie hier Gefahrenpotenziale, wo auch ein Machtmissbrauch mit diesen Daten passieren könnte?
Absolut, absolut. Ich meine, es ist uns doch klar, dass es nun auch, so positiv das ist und so vieles uns in vielen Bereichen helfen kann und so wir eigentlich in vielen Bereichen begeistert sind, was wir heute für einen Zugriff haben zu Daten und vor allem, dass wir Wiederholungen vermeiden können, dass wir sagen, ich muss jetzt das alles nochmal machen, weil ich weiß ja nicht, ob das schon existiert und dann kann ich doch relativ schnell feststellen, dass es oder ob es existiert. Also es gibt in der Medizin, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft ganz allgemein unglaublich viele positive Anwendungen. Zugleich aber müssen wir uns klar sein, es gibt natürlich Leute, die haben Interesse daran, dadurch zu manipulieren, zu beeinflussen und Entscheidungen zu fällen. Und dieser Zugriff ermöglicht es ihnen natürlich, wenn sie es wollen, wenn sie es missbrauchen, unter Anführungszeichen, politisch. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere Wege. Ich meine, man kann es auch missbrauchen, indem man einfach sozusagen die Menschen unbemerkt einteilt und ihnen unbemerkt Zugänge, ich sage jetzt einmal, einschränkt, weil man sagt, das interessiert dich ja eh nicht, das mache ich gleich anders, da leite ich dich dorthin oder dorthin, was ja eigentlich absolut nicht in Ordnung ist, das sollte man ja wohl selber entscheiden können. Darum, umso mehr, muss dieses Big-Data-Thema begleitet werden von juristischen Diskussionen, ethischen und juristischen Diskussionen, nämlich wie kann man das regeln? Was ist die Exekutive, dass uns nicht jemand über diese Wege völlig manipuliert, beeinflusst, sei es politisch, sei es im alltäglichen Leben, weil das wollen wir natürlich vermeiden. Ich bin aber auch der Meinung, dass es hier eine gewisse Eigenverantwortung schon auch geben wird. Da wird schon auch das geben werden, dass man sagen muss, du musst da schon klar sein, wenn du den Schritt jetzt setzt, wenn du dort jetzt im Internet das über dich sagst oder dieses Bild postest oder das tust, das irgendwie fast nicht mehr rückgängig zu machen und mach dir einmal kurz Gedanken, ist das für dich okay, dann mach es, aber wenn du sagst, da könnte es irgendwann in einem Jahr oder zwei Jahre daraus Konsequenzen geben, die ich eigentlich nicht will, dann lass es auch sein.
Universitätsprofessor Markus Hengstschläger von der Academia Superior über die ständig größer werdende Datenflut. Infos unter academia-superior.at. War der Widerhall nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.